der Oscar hat schon immer Probleme damit, dass er zu weiß, dass er zu männlich ist. Deswegen hat man die gesamte Academy ja deutlich aufgeweitet auf fast 10.000 Mitglieder, die abstimmen für den Preis. Und darüber hinaus auch versucht man zumindest immer wieder so einen Punkt drauf zu setzen, mehr Frauen auf die Bühne zu bekommen. Man hat jetzt zum Beispiel bei jeder Kategorie immer 5 Laudatorinnen oder Laudatoren bei den Schauspielern und Schauspielerinnen und versucht das ein bisschen aufzubrechen. Das funktioniert aber nicht von heute auf morgen. Und das zeigt sich dann am Boxoffice, ne? Teure Filme, männlich besetzt. Das fängt beim Casting an, das fängt beim Schreiben des Drehbuchs an und zieht sich dann bis zum fertigen Film. Und ein Publikum, was das auch gelernt hat. Wobei statistisch jeder Dollar, der an der Gage von einer weiblichen Schauspielerin geht, vor der Kamera mehr Geld zurückbringt in die Kassen der Studios.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast Robert Hofmann. Ich bin so hektisch, weil ich die Folge mit Robert Hofmann schon aufgenommen habe und wir noch zum Essen verabredet sind, aber ich eine Anmoderation natürlich für diesen Podcast gestalten möchte. Robert Hofmann ist Filmkritiker und hat das etabliert in einem YouTube-Kanal, sehr erfolgreich. Und weil er Filmkritiker ist und weil er sich seit 2011 mit den Oscars beschäftigt, haben wir über die Oscars gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ob das eine rein männliche Veranstaltung ist und was das für die Filmbranche bedeutet. Wie relevant ist der Oscar 100 Jahre später eigentlich noch? Und warum gibt es diese Veranstaltung überhaupt noch? Warum wird er nicht weggecancelt? Wir haben über die einzelnen Filme gesprochen, die gewonnen haben, also wie zum Beispiel Oppenheimer oder der Miyazaki-Film oder auch den ukrainischen Dokumentarfilm über Mariupol und haben diskutiert, was wir über diese Filme denken. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte keinen Schreck kriegen. Wir haben jetzt nicht so zwei Nerds unterhalten, sich über Filme unterhalten, daraus gemacht, sondern wir haben daraus was viel Schlimmeres gemacht. Wir reden sogar über Zeitreisen und Christopher Nolans Filme und über das Fermi-Paradoxon. Also das ist eine sehr tolle Folge geworden, in der die Hörenden sehr viel lernen können, wenn sie wollen. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel von Robert Hofmann gelernt über die Filmbranche, über Hollywood, über Deutschland und was die Wichtigkeit dieses Preises betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß.
Robert Hofmann ist ehemaliger Schauspieler, Filmkritiker und Moderator. 2011 startete er seinen YouTube-Kanal, auf dem er Filme, Serien, Dokumentationen und Trailer bespricht. Einige kennen Robert durch den Film- und Kinopodcast 2 wie Pech und Schwafel, den er gemeinsam mit David Hein produziert. Oder durch die Social Movie Night, das von Robert ins Leben gerufene deutsche Kino-Event, auf dem Filme vor dem offiziellen Kinostart gezeigt werden. Er selbst schreibt auf seinem Instagram-Kanal zum Barbie-Film: "Aus meiner Sicht nicht weniger als ein Meisterwerk, ein Film, den ihr nicht vergessen werdet und der das Zeug zum Kult hat."
Ich habe mich auf dieses Gespräch vorbereitet, in dem Sinne, dass ich mich mal wieder mit den Oscars beschäftigt habe. Und mein Gast Robert Hofmann beschäftigt sich beruflich mit Filmen und mit den Oscars sowieso regelmäßig. Beschäftigt heißt, ich habe heute bei Spiegel Online die Zusammenfassung gelesen. Und
wieso hast du die nicht auf meinem YouTube-Kanal gesehen?
Weil ich ein Millennial bin. Und YouTube
ich
nur.
Auch,
ich
auch.
Ja, aber ich benutze YouTube tatsächlich nur, um irgendwie zu gucken, wie man eine Schraube irgendwo rausmacht. Ich habe es noch nicht gelernt.
Okay.
Noch nicht,
okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und da ist mir aufgefallen, dass ich mich zum ersten Mal wieder mit den Oscars beschäftigt habe und in den letzten Jahren, für mich zumindest, das, was es mal früher war, weggegangen ist. Nämlich, wenn der Oscar entscheidet, was ein guter Film ist, eben durch seine Prämierung, guckt man den oder versucht den nochmal zu gucken oder fand es total besonders rauszukriegen, dass man zum Beispiel auch einen Film gut fand, der bei den Oscars bester Film gewonnen hat. Mhm. In den letzten Jahren ist mir das total egal geworden, was und wie der Oscar entscheidet. Geht es nur mir so oder ist es ein Phänomen, das du beobachten konntest bezüglich des Oscars und seiner weltweiten Wahrnehmung?
Also generell haben die Oscars ja das Problem, dass sie weniger geschaut werden. Und zwar überall auf der Welt, aber vor allem auch im Kernland USA. Da, wo es ja im Grunde sehr wichtig sein sollte. Weswegen die Oscars dieses Jahr ein Jahr früher ausgestrahlt worden sind als sonst. Weil man dann hofft, dass mehr Leute die Oscars sich anschauen. Und dann gab es noch eine Zeitumstellung, weswegen das bei uns jetzt in Deutschland sogar 2 Stunden erstmalig früher war. Ja, ich glaube, das reine Überangebot. Ne? Wir haben ja seit den Netflix, glaube ich, 2013 gelauncht ist in Deutschland, so viel Streaming-Angebot und auf so vielen Ebenen einen Überfluss und auch für relativ schmalen Taler verfügbar, was wir alles schauen können, dass wir, glaube ich, schlichtweg auch überfordert sind, da zu sortieren. Und wenn dann noch die Oscars kommen und die Golden Globes und die BAFTA Awards und was auch immer noch in die Richtung, dann ist das, glaube ich, einfach zu viel Sättigung für die Menschen. Aber um deine Frage von der anderen Perspektive mal zu sehen, im Marketing wird das schon genutzt. Wenn ein Film jetzt beispielsweise bester Film wird bei den Oscars und bei uns in Deutschland aber schon lief, kriegen die oft ihre Reruns im Kino oder werden dann auf mehr Leinwänden gezeigt. Und auf einmal machen die nach den Oscars noch 1 Million Zuschauer und werden dann zu richtigen Hits. Zwei Sachen, die mir einfallen, sind sofort The Green Book, war das vor einigen Jahren, oder auch Parasite, der koreanische Film, der dann auf einmal hier im Kino einen richtigen Run nochmal erlebt hat. Jetzt nun bei den diesjährigen Oscars da Oppenheimer abgeräumt hat, ist das natürlich ein Film, der den Sommer dominiert hat, zusammen mit Barbie. Den haben schon alle gesehen, den sehen wollten. Und deswegen, es gibt ein in der breiten Masse zurückgehendes Interesse an Preisen. Aber ich glaube, das hat nicht nur mit den Filmen zu tun, sondern auch sehr damit, dass Leute müde sind, sehr wohlhabende Menschen dabei zuzusehen, wenn sie sich zelebrieren und vielleicht auch mit einer gewissen Doppelmoral in ihren Dankesreden auch so einen politischen Anstrich haben, den sie in ihrem Konsumverhalten aber nicht widerspiegeln.
Das war auch etwas, was dieses Jahr kritisiert wurde, dass diese Oscar-Verleihung blass war. Also dass diese, ich habe es nicht geguckt, das hast du ja gemacht, dass die, das kannst du auch widersprechen oder dem bestätigen, dass die Veranstaltung selber politisch ganz dünn war, obwohl die politische Weltlage ja eigentlich ziemlich viel hergibt, um politisch zu sein, dass die Reden, dass die Moderation alles so ein bisschen handsam und brav war. Wir erinnern uns an die Skandale der letzten Jahre. Ich glaube, Will Smith ballert einem anderen Schauspieler,
Chris Rock,
eine dann irgendwie, das ist eigentlich das Größte, an das ich mich erinnern kann. Nee, ich glaube hier, wie heißt dieser Komiker? Ricky Gervais macht irgendwie ganz Hollywood fertig in seiner Moderation.
Ja, Ricky Gervais macht das immer bei den Golden Globes, der moderiert immer mal wieder die Golden Globes. Der ist da extrem bissig und hat da auch immer sehr, ein paar sehr heftige Takes und auch dann mit Epstein beispielsweise und allem, was dazugehört, oft einen sehr, sehr derben Humor. Aber dafür ist er bekannt, wenn man ihn nimmt. Bei den Oscars ist es oft etwas zahmer. Und in der Tat sind viele Dankesreden oft politisch. Und dieses Mal gab es im Grunde nur drei Stellen. Einmal ging es um den Gaza-Konflikt und es gab auch vor der Veranstaltung Pro-Palästina-Kundgebungen, deswegen die ganze Zeit Helikopter kreisten über dem Dolby Theater in Los Angeles. Das zweite war, der Oscar für die beste Dokumentation ging an 20 Tage in Mariupol. Das ist der erste Oscar, der jemals in die Ukraine ging. Und der Regisseur auf der Bühne sagte, er ist wahrscheinlich der erste Regisseur, der sich wünschte, dass er diesen Film nie gemacht hätte. Und würde es jederzeit eintauschen gegen dagegen, dass nicht zehntausende Menschen gestorben sind und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, Jimmy Kimmel, der Moderator, Late-Night-Talker, hat dann nochmal gegen Donald Trump sehr geschossen, ganz am Ende der Veranstaltung. Und meinte dann auch, weil Donald Trump auf Twitter wieder gegen ihn hatete, wie was für ein schlechter Host er sei, kam dann, um es wörtlich wiederzugeben, meinte er, Mr. Trump, isn't it past your jail time? Mhm. Also like past your bedtime, past your jail time. Das waren die drei politischen Komponenten, die es gab. Und der Rest war wirklich sehr, sehr zahm, ein bisschen Show, ein bisschen, es ging um diesen Streit, Oppenheimer, Barbie. Sie haben da versucht, eher in der Branche zu bleiben, weil wir aber auch im letzten Jahr in Hollywood einen Doppelstreik hatten. Wir hatten einen Autoren- und einen SchauspielerInnenstreik. Die gab es in dieser Konstellation über 60 Jahre nicht, dass sie gleichzeitig stattgefunden haben. Und dementsprechend versucht sich die Branche da auch selbst eher ein bisschen zusammenzurücken. Themen wie KI und anderes sind ein bisschen dominanter. Und ich finde, ehrlicherweise tut es der Veranstaltung auch mal ganz gut, einen Schritt zurückzugehen und sich auf das zu besinnen, was sie da in erster Linie sind.
Konntest du, weil du gerade sagst, Themen wie KI, konntest du in der Vorrecherche und mit deinem Wissen über diese Branche so eine Art Disruptionsangst vielleicht sogar feststellen? Weil es gab, glaube ich, ein Studio, was bekannt gegeben hat, aufgrund der KI-Entwicklung nehmen sie einen Invest von 800 Millionen Dollar zurück. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, welches Studio das war.
Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, die Schlagzeile, aber KI ist ein großes Thema. Ne? Es gibt immer wieder Ideen, die man durch eine KI jagt, was Skripte angeht. Oder man kann sie grundsätzlich ja auch anlernen mit erfolgreichen Filmen und dann sagen, schreib mir mal ein neues Skript. Und wie sichern sich Schauspieler und Schauspielerinnen davon ab? Und auch natürlich die Frage, wie funktioniert der Revenue-Stream auf Streamern heutzutage, wo es nicht so messbar ist wie mit Blu-rays und DVDs. Disney hatte ja mit einer Marvel-Serie die Serie mit Samuel L. Jackson um die Figur von Nick Fury, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, ja vorgelegt. Und zwar war das erste Serienintro, was komplett mit KI generiert war. Und da war der Aufschrei schon ziemlich groß. Erstens, weil es ein bisschen weird aussah. Und zweitens, weil du eben merkst, das nimmt den Leuten die Arbeit weg. Ne? Den Animatoren und den Menschen, die sich auch Sachen überlegen. Das geht ja vom Writers Room und hinter der Kamera. Da geht es ja um zig Positionen. Und auch während der Berlinale habe ich hier in Deutschland gemerkt, Freitag gab es ja auch Demonstrationen von Verdi und der Gewerkschaft, unter anderem vor dem Treffen des Produzententages, der Produzentenallianz. Quasi so eine Art Pendant in Deutschland. Und das sind schon realistische Sorgen, zu gucken, wo geht denn das hin? Mhm. Und das ist so ein bisschen, jetzt ein bisschen zu großer Bogen hin zu Oppenheimer. Als Cillian Murphy dieses Jahr auf der Bühne meinte, wir leben nun mal in der Welt von Oppenheimer, im Guten wie im Schlechten. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, und er unterstützt und feiert alle Peacemaker da draußen. KI ist eine Möglichkeit, aber ist eben auch etwas, wovor man Angst haben kann.
Ja, also das ist tatsächlich ein ziemlich smarter Move von dem prämierten Hauptdarsteller, ja. Glaube ich. Er hat gewonnen, bester Hauptdarsteller.
Ja, aber den Bogen habe ich jetzt geschlagen. Ah, er hat nur über Oppenheimer geredet. Okay.
Dann ist
das ist ein ziemlich smarter Move von mir.
Es ist ein toller, smarter Move von dir, weil ich glaube, dass die Durchschlagskraft der KI tatsächlich vergleichbar ist mit der Durchschlagskraft der Atombombe bzw. der Atomspaltung.
Ehrlicherweise weiß ich das nicht, weil diese exponentielle Entwicklung, wir Menschen sind nicht gemacht, um exponentielle Entwicklungen nachvollziehen zu können. Das merkt man an den Finanzmärkten beispielsweise. Jetzt hole ich so ganz weird aus.
Ich finde es ganz toll.
Das Gleiche ist ja auch mit KI der Fall. Wenn man sich anguckt, dass was der Sprung von ChatGPT von 4.0 hin zu der Videoversion jetzt innerhalb von nicht mal einem Jahr geliefert hat. Wenn du dir anschaust, wie sehr der gesamte Finanzmarkt aufgrund von Nvidia, der KI-Entwicklung und den Magnificent Seven oder im Großteil von dem Bereich, sei es dann Microsoft, Apple, Meta und so weiter und so fort im KI-System, gerade auch die weltweiten Finanzmärkte nach oben drücken, ist es sehr, sehr spannend, ob wir da vor einer riesigen Pustekuchen-Aktion stehen, wo dann gar nicht so bei viel rumkommt, oder ob es die Welt gänzlich verändern wird. Beide Szenarien sind denkbar, und wenn es die Welt verändert, stehen da auch wieder viele regulatorische Fragen im Raum, weil heutzutage lassen sich Fake News und Co. über KI unidentifizierbar so schwer noch auseinanderhalten, dass du im Grunde künftig ja KI brauchst, die andere KI erkennt und entlarvt. Gigantisches Thema.
Lass uns da später nochmal drüber sprechen.
Ja. Du musst mir sagen, ich bin immer der lange antwortet. Wenn du zu weit wegkommst, sag Bescheid.
Ich wollte eigentlich noch von dir wissen, als Profi, deine Haltung zu den Entscheidungen dieses Jahr. Also ich habe gestern mit den Eltern meiner Freundin durchgespielt, wer gewinnen wird. Und ich lag erstaunlicherweise relativ nah bei all den Ergebnissen. Also, dass Sandra Hüller gewinnt, war mir klar, dass es nicht passiert. Also, dass sie nicht gewinnen wird, war klar. Aber man hätte es ihr gewünscht. Ich dachte, dass es die Darstellerin wird aus Flower Moon.
Killers of the Flower Moon.
Genau.
Ja.
Aber dass zum Beispiel Oppenheimer abräumen, war irgendwie klar. War das für dich eine langweilige Oscar-Verleihung, weil eigentlich relativ deutlich war, was gewinnen wird?
Ja, tatsächlich dieses Jahr schon. In den letzten Jahren war es oft etwas verteilter. Die Überraschungen waren durchaus größer. Der gesamte Durchmarsch von Oppenheimer in der Awards-Season, die endet ja immer mit den Oscars. Es gibt ja eine ganze Reihe von großen Indikatoren vorher. Beginnt mit den Golden Globes als wichtige Verleihung. War klar, Oppenheimer ist der große Favorit. Ne? Ich bin nicht unbedingt Fan davon, dass Robert Downey Jr. gewonnen hat, weil Mark Ruffalo ist in Poor Things richtig gut. Dass Emma Stone beste Hauptdarstellerin wiederum wird und nicht Lily Gladstone aus Killers of the Flower Moon, absolut verdient, weil sie viel mehr in dem Film zu tun hat, aber die Überraschungen sind im größten Teil auf ein paar Dinge zu beschränken. The Zone of Interest wird nicht bloß internationaler Film, und insofern ist Sandra Hüller ja beteiligt, sondern gewinnt bester Ton. Das war eine Überraschung, weil das, hast du den Film zufällig gesehen?
Ich habe das Buch gelesen vor 10 Jahren und bin großer Fan des Buchs und werde diesen Film jetzt bald gucken.
Das ist ein krasses Sounddesign.
Ich habe fast alle gesehen,
weil man,
aber nicht diesen.
Okay, weil man hört die ganze Zeit im Hintergrund im Konzentrationslager Auschwitz Hunde bellen, Schläge, Schreie, Schüsse, und das macht sehr was mit dem eigenen Kopf. Zweite Überraschung ist, Godzilla Minus One gewinnt die besten visuellen Effekte und setzt sich gegen riesen Hollywood-Filme durch. Ganz schön, dass da so ein Preis nach Japan geht. Und dann hatten wir noch das American Fiction, wird bestes adaptiertes Drehbuch. Das sind im Grunde die drei Überraschungen in gar nicht so großen Kategorien. Der Rest ist ziemlich vorhersehbar und lief auch nach Drehbuch. So ist es. Und dass Barbie da nicht viel abräumen wird, ist auch wenig überraschend. Wobei ich den Film deutlich mehr mochte. Ich bin mit Oppenheimer als einzige Nolan-Film bisher nie so richtig warm geworden.
Ich wollte mit dir auch spezifisch über Filme sprechen.
Also ja, können wir machen.
Das kann man ja gut diskutieren. Zum Beispiel, ich finde, Oppenheimer ist der beste Nolan-Film.
Hast du alle gesehen?
Ich habe, glaube ich, alle Nolan-Filme gesehen.
Ich habe vor Memento ist, glaube ich, noch Solaris. Vor Memento habe ich nicht gesehen. Aber Memento, Prestige, Tenet, Interstellar, Inception, die drei Batman-Filme und dann Dunkirk und hier Oppenheimer.
Ich würde,
die hast du alle gesehen?
Ich würde Oppenheimer, Memento, Inception, die Batman-Filme sind ja auch dabei, ne?
Ja.
Genau, die Batman-Filme, Inception, Tenet fand ich am furchtbarsten fast von allen, und Dunkirk ist eigentlich der schrecklichste.
Wirklich?
Ja, ich fand Dunkirk.
Prestige habe ich vergessen.
Ah, ja.
Das ist mein Lieblingsfilm von ihm tatsächlich.
Den finde ich tatsächlich auch richtig gut. Das ist immer den mag ich tatsächlich, aber ich fand Oppenheimer war für mich das erste Mal, dass Nolan, den ich als natürlich meisterlichen Regisseur, ich finde es ganz toll, was der da so konstruiert, die Welten, die der baut, aber ich habe das erste Mal was gefühlt.
Du hast das erste Mal was gefühlt?
Ja, ich habe bei Memento was gefühlt, und zum Beispiel Dunkirk frag mich immer, ob das Konzept dieses Films war, dass du nichts spürst, weil der Krieg so einfach so kalt und so, man stirbt einfach, es wird gestorben, es bedeutet nichts.
Ne, ich meine, das ist jemand, du bist ja ständig in Konflikt gegen ihn,
ja.
Ne? Und du weißt ja als am ehesten, dass all diese Kriege und Auseinandersetzungen ja immer nur Opfer zutage fördern auf allen Seiten. Und im Grunde alle Kriegsfilme sind ja oft sehr kalt. Ne? Das kannst du über Soldat James Ryan, Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now, ich finde, die sind alle immer sehr kalt, weil man kopfschüttelnd dasteht und sich fragt, warum tun wir uns das an, warum sind wir Spezies Mensch dafür gemacht. Was natürlich so ein bisschen die Parallele ist zwischen Memento und Oppenheimer, er versucht sich da mal einem einzelnen Menschen zu nähern. Und bei anderen Filmen sind die Themen sehr groß, ne? Ob das jetzt das Wandern in Träume ist, ob das die Verschachtelung von Zeit im Weltall ist, er macht die Themen oft sehr groß. Ich muss ehrlich sagen, bei Interstellar, die Vater-Tochter-Bindung für mich ein super Thema. Der Film hat bei mir komplett damals den Kopf zerstört. Bei Oppenheimer muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde, dass der Film, und ich gucke ihn jetzt mir dann auch diese Tage nochmal an, es bleibt so viel Behauptung darüber, dass Oppenheimer jemand ist, der daran ja auch zerrissen ist an dieser Verantwortung und was er dort dieser Welt gebracht hat, als Bringer des Todes, wie er sich bezeichnet. Und ich finde, in diesem Film geht es mehr um seine kommunistische Teilhabe oder Denke, das gesamte Manhattan Project, aber auch auf der politischen Ebene, wie man versucht, ihn mitzuspielen und zu diskreditieren, aber sich ihm wirklich zu nähern. Ich finde, das gelingt Oppenheimer ehrlicherweise sehr, sehr wenig. Und wenn ich ihn auch jetzt, ich hatte jetzt angefangen, nochmal die erste Stunde alleine zu gucken, es ist schon krass, er steht manchmal nur in Landschaften und schaut und dann gibt es diese ständigen Schnitte von Atomspaltung, der reinen Macht von Energie und eine gigantische Musik, die drüber liegt. Aber eigentlich dachte ich so, das sind super manipulative Momente, in denen man versucht, eben mit der Musik und mit all diesem Bombast etwas schon vorwegzunehmen, was aber eigentlich mit Oppenheimer, der Verantwortung, auch diese Angst oder diesem Schmerz, der da vor ihm liegt und trotzdem den Willen, es umzusetzen, um schneller die Atombombe zu erschaffen, als das die Deutschen tun zu jener Zeit, das schafft der Film nicht in den Vordergrund zu rücken.
Finde ich total interessant.
Den Charakter aufzuspalten. Ja. Und ich bin ein Riesenfan. Selbst bis Tenet war ich noch sehr dabei. Und Oppenheimer ist so das Ding, wo für mich somit der schwächste Nolan-Film leider.
Interessant.
Aber es ist trotzdem immer ein Genuss und man sollte niemals einen Nolan-Film auslassen. Allein seine Liebe zum Celluloid, also zum Drehen auf Film, zu praktischen Effekten und auch die gesamte Geheimniskrämerei sonst um seine Filme, ist immer ein Erlebnis. Aber ich finde, wenn die Themen kleiner waren, mochte ich es mehr. Und deswegen mochte ich Prestige sehr. Zwei Magier, die sich duellieren. Ich mochte das damals.
Das Lustige, den habe ich geguckt, ohne zu wissen, wer der Regisseur ist. Aha. Das war so ein Film, den man einfach mal so aus der Videothek mitgenommen hat, als es noch Videotheken gab. Das ist, glaube ich, so aus der Zeit der Videotheken ist das, glaube ich, noch Prestige.
Der ist bestimmt seine so 10, 15 Jahre alt.
Also, als es noch diese Läden gab. Und da hat man ihn so mitgenommen und dann war dann überrascht. Aber Moment, ich dachte, das wäre ein Zaubererfilm. Wie gut der einfach ist und wie viel Freude es macht, diesen Film zu gucken.
Ja, das ist schon was, ne? was bei Nolan immer wieder auftaucht. Das hast du bei Oppenheimer, das hast du bei Interstellar, das hast du auch bei Prestige. Menschen, die unbedingt eine Sache erreichen wollen. So sehr wie Nolan sicherlich an seinen Film und seine Vision glaubt und daran arbeitet und auch, bei ihm ist ja bekannt, wenn er ein Skript schreibt, er hat keinen Laptop mit Internetempfang, er hat kein Handy, er hat nichts, er ist nicht erreichbar. Wenn jemand das Drehbuch lesen möchte, fährt er mit seinem Laptop dahin und schaut zu, wie die andere Person es liest. Am Set will er am liebsten, das meinte Christian Bale, als er ihn fragte, wann gehst du auf Toilette, und er sagte dann so, 12 Uhr und 18 Uhr. So, er ist so stringent und ich glaube, das ist das, was er seinen Figuren auch gerne unterwirft. Sowohl im Prestige als auch Oppenheimer oder nehmen wir Interstellar, es ist dieser Wille, etwas umzusetzen und dafür sehr viel aufs Spiel zu stehen, also zu stellen. Und ich glaube, Menschen, die sehr leidenschaftlich verankert sind, ich meine, wenn du in Regionen gehst, wo du nicht weißt, ob du leben wiederkommst, ne, du und ein gemeinsamer guter Freund, ich denke, dann geht es mal so, okay, was macht ihr da? Und trotzdem ist es natürlich Wahnsinn, was für Bilder ihr dann mit zurückbringt. Kann man sich natürlich super identifizieren mit so Charakteren, die bereit sind, bis zu einer gewissen Selbstaufgabe, sich einer Idee oder einem Weg zu unterwerfen.
Hattest du das Gefühl, dass die Verleihung des Oscars dieses Jahr auch anhand von Oppenheimer zu männlich und zu weiß wieder ist? Weil es gibt ja dieses seit 2015 dieses Oscars Too White oder so ähnlich, so ein Hashtag.
Ja.
Wie hast du diese Oscar-Verleihung wahrgenommen?
Hier eine kleine Einordnung. Die Oscars, offiziell unter dem Namen Academy Awards bekannt, werden jedes Jahr für die besten Filme verliehen, die im Vorjahr erschienen sind. Am vergangenen Sonntag, den 10. März, fanden die Oscars zum 96. Mal statt. 1929 war die erste Oscarverleihung. Es gab mehrere Gründe, warum der Academy Award ins Leben gerufen wurde. Einer davon war, dass die damaligen Mitarbeitenden der Hollywood-Industrie davon abgehalten werden sollten, Gewerkschaften zu gründen. Denn wer den Oscar gewinnen wollte, durfte keiner Gewerkschaft angehören. Der US-amerikanische Preis ist einer der wichtigsten Filmpreise weltweit mit insgesamt 23 Kategorien, wie unter anderem bester Film, beste Hauptrolle, bestes Kostümdesign, beste Kamera oder bester Song. Dieses Jahr waren 120 Nominierungen im Rennen, doch es gab im Vorfeld wieder große Kritik. Barbie, der 2023 einer der erfolgreichsten Filme des Jahres war, erhielt in zwei Kategorien keine Nominierung. Weder die Hauptdarstellerin Margot Robbie noch die Regisseurin Greta Gerwig wurden nominiert. Und das für einen Film, der die gesellschaftliche und strukturelle Benachteiligung von Frauen zum Thema macht? Das wirft die Frage auf, wer überhaupt über die Nominierung und GewinnerInnen entscheidet. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Die Oscar-Jury besteht aus 9.500 stimmberechtigten Mitgliedern. Alles selbst Filmschaffende oder MusikerInnen. Sich für die Jury bewerben geht leider nicht. Stattdessen kann man nur dazu eingeladen werden. Die Mitglieder sind größtenteils streng geheim. Wer unter anderem dabei ist, sind Billie Eilish, Justin Timberlake und Fatih Akin. In der Vergangenheit gab es häufiger Kritik über mangelnde Diversität bei den Oscars. Wie zum Beispiel durch den Hashtag OscarsSoWhite, der 2015 ins Leben gerufen wurde. Denn 94% der Academy-Mitglieder waren damals laut einer LA Times-Studie weiß, 77% männlich. 2020 waren dann rund 33% der Mitglieder weiblich und 19% nicht weiße Personen. Und es ging erstmals mehr Oscars an nicht weiße Personen als an weiße.
Die gesamte Filmbranche ist natürlich, oder ist nicht natürlich, sie ist stark männlich dominiert. Ne? Das gilt wie in jeder Industrie, die brichst du ja nicht von heute auf morgen um. Ja, also dieses Mal ja wieder, dass man Greta Gerwig, die den erfolgreichsten Film des Jahres macht, als Regisseurin von Barbie, die auch generell eine fantastische Regisseurin ist, Filme wie Little Women oder Lady Bird gemacht hat. Ihr Ehemann ist Noah Baumbach, der nicht weniger kunstvolle Filme macht, die beide das Drehbuch zu Barbie schreiben und im Grunde aus einer Plastikpuppe, mit denen Kinder spielen, aber Erwachsene nichts zu tun haben, auf einmal einen Hit machen, in dem die Leute ins Kino strömen, sich bunt verkleiden, Riesenspaß haben, ob man den Film jetzt mag oder nicht und das Patriarch aufs Korn nimmt und das genau adressiert und dann nicht nominiert wird. Das war ja das, wo dann so der größte Skandal bei den Nominierungen ringsherum herrschte. Aber wie immer, wenn du auf den Regie-Oscar schaust, Frauennominierung, die kannst du fast gefühlt an einer Hand abzählen in den letzten Jahren. Wenn du dann noch in die Diversitätsbreite gehst, also dieses Mal mussten sie, weil Lily Gladstone nominiert war, auch nochmal besonders herausstellen, dass sie die erste Native American ist, die überhaupt nominiert worden ist für einen Oscar. Und der Oscar hat schon immer Probleme damit, dass er zu weiß, dass er zu männlich ist. Deswegen hat man die gesamte Academy ja deutlich aufgeweitet auf fast 10.000 Mitglieder, die abstimmen für den Preis. Und darüber hinaus auch versucht man zumindest, ist immer wieder so einen Punkt drauf zu setzen, mehr Frauen auf die Bühne zu bekommen. Man hat jetzt zum Beispiel bei jeder Kategorie immer 5 Laudatorinnen oder Laudatoren bei den Schauspielern und Schauspielerinnen und versucht, das ein bisschen aufzubrechen. Das funktioniert aber nicht von heute auf morgen. Und das zeigt sich dann am Boxoffice. Ne? Teure Filme, männlich besetzt. Das fängt beim Casting an, das fängt beim Schreiben des Drehbuchs an und zieht sich dann bis zum fertigen Film. Und ein Publikum, was das auch gelernt hat. Wobei statistisch jeder Dollar, der an der Gage von einer weiblichen Schauspielerin geht, vor der Kamera mehr Geld zurückbringt in die Kassen der Studios. Sie sind profitabel. Aber halt in ganz anderen Genre verankert in erster Linie. Kennst du den Bechdel-Test? Das war so der erste Test.
Aber erklär doch mal, das ist dieses, eine Frau darf nicht wegen des Mannes.
Nee, es gibt 3 Fragengründe. Ja. Gibt es im Film mehr als eine Frau? Dann, wenn es 2 Frauen gibt, reden sie miteinander und reden sie über was anderes als über einen Mann. Das war mal so ein Test. Da fallen einige Filme aber auch komplett durch, weil es gibt Filme mit absoluten Frauen in der Hauptrolle, die sich nur um die Frauen drehen und dann gibt es keine andere Frau. Die fallen dann durch, obwohl es nur um eine Frau geht. Aber das war zumindest so der erste Ansatz, um mal über eine Statistik zu erschaffen, dass Frauen viel zu wenig eine Rolle spielen. Sagt dir der Film Alles Geld der Welt was?
Nein.
Der ist vor, wann war das, dass Kevin Spacey raus ist, als er sich geoutet hat, um seine sexuellen Eskapaden zu decken? Das ist bestimmt 7-8 Jahre her. Das war ein Film über Getty, ist egal. Während der Dreharbeiten ist er rausgekantet worden. Christopher Plummer ist für Nachdrehs geholt worden, um seine Rolle neu aufzunehmen. Und Mark Wahlberg und Michelle Williams, beides Schauspieler, sie sogar Oscar-Preisträgerin, er nicht, mussten zu Nachdrehs zurück, sind bei der gleichen Agentur und kriegen für den ähnlichen Arbeitsumfang, kriegt er das 1000-fache von ihr. Damals ein Gigant, also schon ein Skandal. Du bist beim gleichen Agenten, ne? Du bist bei dem gleichen, der oder die das aushandelt für dich und weiß, was hier gerade für Gelder eingenommen werden. Und das ist eine Branche, in der es wahnsinnig viel Nachholbedarf gibt. Und
warum wird die nicht weggecancelt?
Was wird weggecancelt?
Na, diese Branche. Also warum gibt es, warum gibt es nicht viel größeren, viel lauteren Protest bei so viel Geld? Also bei.
Ich war früher selber Schauspieler, direkt nach dem Abitur, nicht schon während des Abiturs. Ich habe eine Zeit lang einige Jahre für Film und Fernsehen gedreht und mich dann ganz in Richtung YouTube gewendet. Und was ich zumindest merkte und bis heute merke bei dem Kontakt mit Schauspielerinnen und Schauspielern in der Showbiz-Branche, das sind ja viele Leute, wo auch ein paar Egos zusammenkommen. Ne? Mhm. Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen, aber auch gleichzeitig irgendwie Marionetten sind und die einfach übersättigt ist mit Menschen, die das gerne machen wollen. Und für diejenigen, die nicht für dieses Geld arbeiten, findet sich danach der Nächste, der das macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es so viel Hauen und Stechen untereinander und so wenig Solidarität untereinander, dass diese Branche sich von innen schon auch zersetzt. So, die steht ja nicht mal so im Kern stark da, sodass es von außen dann mal irgendwie den Druck bräuchte, zu sagen, okay, jetzt wollen wir auch diese Filme gerne haben und dann sehen. Du merkst, in der Branche selbst habe ich immer wieder das Gefühl, da gibt es kaum Solidarität, weil es auch viel zu wenig interessante geschriebene Rollen gibt und die Leute mögen es. Guck dir an, was die Leute anschauen. Ich meine, Barbenheimer ist da mal ein gutes Gegenbeispiel, wo dann eben mal ganz andere Filme über $1 Milliarde einspielen. Aber sonst die Avengers hoch und runter. Wann war die erste Superheldin? War Wonder Woman. Das war dann, da war das ganze, die Superheldenwelle schon Jahre am Laufen. Ne? Und dann gab es noch Captain Marvel. Aber ansonsten...
Das ist ja, glaube ich, sogar schon vorbei bei Captain Marvel.
Ja, das sind alles Männer und alles Männer.
Ja.
Es ist, wie es ist. Warum sie nicht weggecancelt wird, ich kann es dir nicht sagen.
Hast du das Gefühl, dass jetzt...
Warum cancelst du sie weg?
Die Männer im Film?
Ja, du kannst ja auch sagen, du guckst jetzt die Filme nicht.
Das Interessante ist...
Es liegt ja auch in deiner Macht, Thilo.
Ich möchte ein Beispiel nennen aus mit einer Sache, mit der ich mich viel mehr beschäftige. Ich gucke sehr gerne und viele Filme, aber ich lese auch sehr gerne und sehr viel. Und dort ist mir mal aufgefallen, dass ich zum Beispiel extrem gemischt lese. Also männlich sowie weibliche Autoren. Mit seltenen Ausnahmen sogar non-binäre Autoren. Und da ist mir aufgefallen, dass im Buch- und Literaturmarkt es auch einen krassen Männerüberschuss gibt. Und der ganze Markt darauf basiert, dass man eigentlich nur Männer liest und ganz wenig Frauen beachtet werden. Und dort ist mir erst, und da habe ich dann irgendwann bewusst entschieden, ich lese jetzt, wie sagt man, paritätisch auf beiden Seiten gleich viel poste.
Ach, das ist tatsächlich wichtig, ja? Du guckst dann quasi Männer und Frauen.
Das ist mir dann wichtig und ich poste das auch. Ich mache sehr viel, so wie du über Filme sprichst, spreche ich bei Instagram dann eben über, du bei YouTube, spreche ich dann über Bücher. Und,
hast du A Little Life gelesen?
Nein. Oder
ist sagt
es,
dir das was?
Ist es der deutsche Titel? Ich lese tatsächlich ganz. Ich lese
ein kleines Leben.
Ein wenig Leben.
Ich höre nur einfach, ich habe es gestern erst gesehen, wie das muss sehr heftig sein, oder?
Ich habe, also pass auf, zu diesem Buch.
Okay. Ich habe gestern gesehen, dachte, okay, das werde ich lesen oder hören, weil ich gehe jetzt sehr, ganz kurz. Hörbücher sind für mich so das Thema, wenn es um fiktionale Sachen geht, weil ich mit meinem Hund jeden Tag 2-3 Stunden spazieren gehe und dann kann ich halt vieles hören. Und irgendwie bin ich so in Sachbüchern und so Psychologiebücher, die lese ich dann tatsächlich so physisch. Mhm. Das ist gerade so mein Ding. Aber okay, ein wenig Leben.
Also, ich habe, meine Therapeutin würde sagen, eine Meise, was das betrifft. Ich lese jedes Buch zu Ende. Ich kann Bücher, egal wie schlecht sie sind, nicht beenden. Dieses Buch liegt nach, ich würde sagen, ein Drittel habe ich gelesen, 20% habe ich gelesen, liegt auf diesem noch zu Ende zu lesenden Stapel.
Wie hoch ist der?
Der ist gar nicht so hoch. Das sind so 3-4 Bücher liegen da zurzeit drauf. Aber ich lese die ja dann wirklich zu Ende. Also da liegt jetzt zum Beispiel auch drauf dieses Drachenbuch, über das alle gerade...
Ja, meine Frau ist gerade im zweiten Band.
Boah. Das fand ich auch so furchtbar.
Sie liebt es.
Ich fand das so furchtbar.
Und vor allem eine Freundin erzählte dann auch gleich und das geht so richtig rum. Ich weiß nicht, aber das, wo man Drachen zähmen muss.
Genau.
Und wo 5 Bücher kommen sollen, der zweite ist raus.
Genau. Und mir wurde versprochen, dass es so ganz, wie sagt man, spicy ist. Und also entweder sind die Leute alle irrsinnig verklemmt und halten dann schmachtende Blicke zwischen Männern und Frauen auf einer Drachenschule schon für spicy. Oder sie haben einfach noch nie versäumte Bücher gelesen.
Meine Frau ist super fasziniert, einfach nur, sie liebt Drachen. Ne?
Und ja, dann
sie ist dieses Drachenreiten und dieses so Selbstbestimmte und dann eine Aufgabe erfüllen. Und erzählt sie mir, da gibt es so einen kleinen goldenen Drachen und dann einen großen. Und sie ist voll drin, aber das so das sexuelle Erotische hat sie nicht vorgehoben.
Ja, das
aber
wurde
ich glaube, da
so
ist sie auch sehr...
Okay, also mir wurde das gesagt, Thilo, liest das mal, das gefällt dir bestimmt, das ist, halt auch, ist eben auch spicy. So, und ich dachte so, okay, nee, das kann nicht sein. Also wirklich, da im ersten Band sind ja auch 800 Seiten.
Ja, das ist ein Wälzer.
Da ist die
hat sie in 2 Tagen weggehauen oder 3?
Ja, ich habe mich da wirklich durchgequält. Also so wirklich, also da fehlen noch so 100 Seiten.
Ja.
Und ich hab mir so gedacht, das kann nicht sein. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel, die lese ich noch, aber es liegt auf diesem Stapel. Ich werde zurück zu deinem Buch.
Ja, Ein wenig Leben.
Genau, ein wenig Leben. Ich fand es... hochinteressant aus literarischer Sicht, weil es wahnsinnig kompliziert geschrieben ist.
Es sind so 4 Freunde
genau.
Und es geht um den Fokus um einen davon und seine
Leidensgeschichte.
Leidensgeschichte, ja.
Und du bist sehr nah dran an diesen vier Freunden. Und es gibt ja, das ist ja auch bei BookTok sehr beliebt gewesen, das Buch, weil Leute lesen das und filmen sich dann dabei, wie sie anfangen zu heulen und nicht mehr aufhören zu heulen.
Okay.
So, das ist so ein bisschen der Kern, warum dieses Buch auch dann so erfolgreich wurde. Aber ich finde es unlesbar zum Teil. Das ist das Problem. Also da ist einfach, weil ich komme ja aus so einer Art, ich bin ja so ein ausgebildeter Schreiber. Und dann gibt es so wie so beim Film drei Akte. Hier muss der Höhepunkt passiert sein, da muss die Katastrophe passiert sein.
Kannst du schwer dann sich dem hinzugeben einfach?
Ja.
Kommt das so analytische immer gleich dazu?
Es kommt, also insbesondere bei so fiktionalen, also bei Romanwerk. Nee, nicht mal. Das ist wirklich nur rein stilistisch. Wie binde ich das Gehirn meines Lesenden an den Text?
Mhm.
Und dieses Buch gibt sich gar keine Mühe, dich an den Text zu kleben.
Ich würde es aber lesen.
Macht es. Also ich glaube, es lieben sehr viele Leute und ich glaube, das ist sehr emotional. Aber da fehlt mir, dafür lese ich, glaube ich, dann doch zu viel, um mich, das ist richtig Arbeit. Vielleicht ist es als Hörbuch besser, aber ich finde, dieses Buch ist wirklich Arbeit. So wie für viele im Übrigen, die Oppenheimer gesehen haben, nachdem ich denen erzählt habe, ich liebe Oppenheimer, da haben wirklich viele auch gesagt, das ist Arbeit.
Ja, tatsächlich sind da einige, also ich merke da auch so, entweder Leute leben es und sagen Meisterwerk oder sagen, irgendwie wären sie nicht so richtig, aber im Film ist es für viele gar nicht mal so einfach zu erklären, woran das liegt.
Ja.
Tatsächlich.
Ich glaube, dass was ich an dem Film liebe, und deswegen kann ich auch jedem Hörenden diesen Podcast das nochmal empfehlen, den zu gucken.
So wie unseren Podcast, meinen Film-Podcast, empfehlen?
Wir können nochmal, kommt in die Shownotes. Kommt in die Shownotes.
Alles gut.
Also ich bin besessen auch von der Atombombe. Also ich habe, glaube ich, seit ich 12 bin, beschäftige ich mich mit Kernspaltung, Atombomben, Atomwaffen. Über die Ästhetik der Atombombe habe ich sogar in einer
Hast du schon mal welche gesehen?
In echt?
Ja.
Nee.
Okay. Also ich dachte, wo du überall warst, kann ja sein, dass du eine Atomwaffe schon echt gesehen
hast. Nee, ich wäre gerne im Bikini-Atoll 1997 dabei gewesen, um mir das anzugucken. Also ich habe erst dagegen demonstriert, aber war heimlich ganz doch fasziniert von der Atomwaffe. Und also ich kannte eben auch viele der handelnden Personen und ich habe die in Büchern gelesen. Ich kenne die Wissenschaftler, die davor kamen. Da gab es dann zum Beispiel so eine Situation mit diesem italienischen Wissenschaftler. Wie heißt er? Dieser eine italienische Wissenschaftler. Ach, jetzt kann ich die Anekdote nicht erzählen. Mist.
Tut mir leid, das liegt an dir.
Erzähl mal bitte kurz was über Oppenheimer. Ich suche schnell den Namen dieses Wissenschaftlers.
Warum? Kannst du schneiden? Warum muss ich etwas über Oppenheimer erzählen?
Der wird nichts geschnitten in diesem
Es wird
Podcast.
Nichts geschnitten
nichts
in diesem
geschnitten.
Okay, Leute, also während Thilo parallel rausruht, über Oppenheimer kann ich euch erzählen, dass das ein Mann war, der unter anderem zunächst erst einmal, im Film zumindest, gar nicht unbedingt so fähig ist, in Laboren zu arbeiten, sondern der die Mathematik eher versteht und vor allem sich mit neuerer Physik auseinandersetzt. Und dann geht er nach Cambridge? Ich glaube, er geht nach Cambridge. Nee, er geht rüber in die USA, er geht nach Princeton. Ich kriege die Reihenfolge nicht mehr ganz genau zusammen. Hast du deinen italienischen Namen gefunden? Okay, sag.
Und zwar gibt es in dieser, und das wusste ich zum Beispiel nicht, in dieser Gruppe an Wissenschaftlern, die, es muss ja nicht gendern, weil es wirklich tatsächlich nur Wissenschaftler waren, einen italienischen Wissenschaftler namens Fermi. Und den kennen Leute aus dem Bereich des Science Fiction. Das berühmte Fermi-Paradox beschreibt nämlich, warum wir noch keinen Kontakt zu Außerirdischen haben, weil das Universum so groß ist, dass man sich eigentlich immer verpasst. Also man verpasst, also er sagt, wahrscheinlich gibt es Außerirdische, aber wir werden uns nie treffen, weil wir aneinander vorbei existieren.
Aber je mehr wir uns ausweiten, umso wahrscheinlicher muss er werden.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem so gering, dass es wahrscheinlich.
Aber wir haben eine endlose Zeitlinie, auf die wir gucken können. Irgendwann.
Ich bin nicht Dr. Fermi.
Ich war auf der Herzschule, haben wir gelernt.
Ja, ja.
Ein bisschen naturwissenschaftlichen Hintergrund.
Okay, das müssen wir wirklich erklären.
Wenn wir jetzt unendliche Komponente Zeit haben und einen sehr unwahrscheinlichen Fall, der aber trotzdem eine endliche Anzahl von sich verpassen, aber einen Fall hat, wo man sich trifft, läuft eine unendliche Komponente gegen eine endliche. Und damit müsste es irgendwann.
Wir existieren
in
ja gar
Milliarden,
nicht.
Jahren.
Ja.
Oder wir haben uns dann geschafft, umzusiedeln und sind
also
überall im Universum.
Dieses Paradox ist gut, dass du da nochmal eine Nachfrage als Heinrich. Also kurz, Side Note.
Das hast du mir nochmal aufgetischt.
Elite-Gymnasium Berlin-Friedrichshain und Berlin
bis,
über die Grenzen.
Bis heute.
Mathe-Gymnasium. Mathe-Gymnasium. So, und du sagst natürlich richtigerweise, wenn wir unendlich viel Zeit haben, dann müsste man sehr wahrscheinlich auf das treffen. Da gibt es auch ein anderes Beispiel für.
Und das ist nur die Frage, ob Zeit ein Konstrukt ist. Aber jetzt wird es schwierig.
Ich will schnell noch dieses andere. Es gibt dieses, wenn du einem Affen unendlich lange, wenn der auf eine Schreibmaschine haut, hat der irgendwann Shakespeare geschrieben.
Das ist logisch, das funktioniert,
Bei diesem Paradox aber ist das Problem, dass wir eine bestimmte Menge an Energie benötigen, um stellares und interstellares Reisen zu ermöglichen.
Ja.
Und die Zeit für uns Menschheit ist mit höchster Wahrscheinlichkeit vor uns, also ist abgelaufen, bevor wir in der Lage sind, die Energie des Sonnensystems zu harvesten, um interstellar zu reisen. Also wir werden nicht in der Lage sein, die Energie unseres Sonnensystems. Also wir sind
aber davon gehen wir immer aus, dass wir Energie, ich sage jetzt mal Sachen, die vielleicht nach was klingen, aber gar nichts sind, In der Annahme gehen wir davon aus, dass wir Energie auf ein niedrigeres Niveau bringen, von dem wir es nicht mehr dann wieder zurückbringen können, um es wieder zu verwenden. Das klingt gerade nach einer Energiequelle, die wir nur in eine Richtung verwenden können. Wir haben ja immer, wenn ich jetzt Sonnenenergie nehme, um mit Tesla zu reisen, entwickle ich ja zumindest Abwärme oder irgendwas, die ich dann ja wieder nutzen könnte, um eine andere Form von Energie zu erschaffen, die ich wieder für weiteres Reisen verwenden kann. Weil Energie geht ja nicht verloren. Ne? Sie manifestiert sich in irgendeiner Form von Materie oder Wärme oder was auch immer.
Das ist der Energieerhaltungssatz. Ist das, ne?
Exakt. Ja. So. Und wenn wir das aber könnten, dann haben wir ja gar nicht das Problem mit der endlichen Energiequelle.
Das Problem ist, dass wir für diesen Riesenenergie-Harvesten, also wenn wir die Energie unseres Sonnensystems, also wir sind jetzt an einem Punkt, das gibt so eine Skala, auch die hat einen Namen, wie viel Energie wir von irgendwo her uns holen. Wir sind jetzt, glaube ich, die nennt man so 1,2 ist der Wert. Das heißt, die Energie unseres Planeten plus darüber hinaus Sonnenenergie können wir schon mal ernten. Da gibt es dann zum Beispiel so Theorien, kann man dann irgendwie die Rotationsenergie von Planeten irgendwie sich holen mit irgendwelchen Fantasieobjekten, da hört es auf, ich bin kein Science-Fiction-Autor. Aber wir müssten eigentlich, oder wir bräuchten, das, was unser Sonnensystem an Energie produziert, müssten wir uns holen, um so richtig weit zu reisen.
Ja, aber was ist, wenn die jetzt eigentlich gar nicht so weit weg wohnen?
Dann hätten wir sie schon kennengelernt. Beziehungsweise, und
sie verstecken sich
jetzt, gezielt immer richtig gut. Jetzt wird es richtig nerdig. Da empfehle ich die für liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen, Zuhörerinnen, die am 23. März startende Netflix-Serie, ich habe keinen Deal mit denen, eines meiner absoluten Lieblings-Science-Fiction-Bücher der letzten Jahre, die drei Sonnen, das drei Three-Body-Problem, heißt das, glaube ich, auf Netflix. Da wird genau das...
Bist du auf der Premiere?
Nee.
Ach so.
Du bist bestimmt auf der Premiere.
Wenn ich will.
Also ich bin so fasziniert von diesem Buch gewesen, von diesen drei Büchern, dass ich den Fokus, für den ich damals noch geschrieben habe, überredet habe, mich nach China zu schicken, um diesen Mann zu interviewen. Und ich habe 4,5 Stunden mit dem bin ich durch Peking spaziert und habe mit diesem Mann über Science Fiction geredet, was einer der schönsten Interviews war, an die ich mich erinnern kann.
Was treibt dich da an?
Wenn ich mich mit dem treffe?
Nee, wenn du sagst, mit dem treffen, du willst 4 Stunden mit einem Mann reden über... Ich meine, dabei geht es ja gar nicht um dich, oder?
Null,
was,
nee.
Was ist es? Was ist es?
Das Gehirn.
Was dich so antreibt?
Das Gehirn. Das ist so wie Christopher Nolan krasse Filme macht. So ist einfach.
Ich vergleiche dich mit Christopher Nolan.
Nein. Ich würde gerne Christopher Nolan treffen, um sein Gehirn zu verstehen. So dieses so, ich treffe mich gerne mit Leuten.
Du meinst, wie man es mit Albert Einstein versucht hat, dass man sein Gehirn nach seinem Ableben bekommt und in Scheiben schneidet?
Wie Leute dazu, also wie das geht. Also es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann, aber ich kann mit so vielen Leuten reden, die Dinge können.
Belastet dich das?
Ich liebe das.
Dass du so vieles nicht kannst?
Nee, es belastet mich nicht.
Okay.
Es gibt ja genug, die das können.
Und umso spannender ist es dann, Leute kennenzulernen, die es können.
Und tatsächlich ist es in meinem Berufsfeld, das gesamte Spektrum mag ich. Also ich mag es zu wissen, wie Leute umbringen können oder wie man einer fundamentalistisch-religiösen Vereinigung sich anschließen kann und im Namen eines Gottes tötet. So, das finde ich genauso aufregend wie ein Elektroingenieur aus China, der sich in seiner Freizeit hinsetzt und ein Epos schreibt, ein Science-Fiction-Epos.
Also schon das fantastisch Abgründige. Das heißt, wenn man dich jetzt hinsetzt und du müsstest den ganzen Tag über so eine Fabrik, die Gummibären herstellt, eine Dokumentation machen, würdest du abkotzen?
Also ich habe früher über sowas geschrieben.
Alltäglich Monotones?
Ja, ich habe so, also im Schreiben liebe ich das, im Film weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme, weil ich es dann... Müsste man mal ausprobieren. Das Problem ist, dadurch, dass Film immer so teuer, also Dokumentationsfilm so teuer ist, muss es immer knallen. Deswegen wird nur auf Arte im kleinsten Rahmen eigentlich dem Stillen einen Raum gegeben. Also ProSieben würde ja nie sagen, drehen uns mal einen Film über die, ich habe zum Beispiel mal einen Text geschrieben über das Rückbauen eines Atomkraftwerks in Rheinsberg. So bei Berlin.
Ja, aber das ist eigentlich krass, weil das ja wirklich Milliardenkosten nach sich zieht, die der Steuerzahler letztendlich.
Also das ist nicht schön.
Die letztendlich ja mit Steuergeldern zum Großteil gestützt werden. Ja. Ne? Das ist ja verankert in diesem Shutdown der Atomkraftwerke, dass da vieles getragen wird.
Eigentlich in Deutschland ist es so, dass die Betreiber von Atomkraftwerken verpflichtet sind, das Geld zurückzulegen, was es kostet, ein Atomkraftwerk zurückzubauen.
Ja, aber die haben ja mal anders geplant, mit anderen Laufzeiten und dementsprechend bist du fein raus.
8 Euro haben wir zurückgelegt.
Ja.
Nee, aber was ich sagen will ist...
Das bezahlt keiner, weil keiner sich den Rückbau von einem Atomkraftwerk sich Doku angucken möchte, meinst du?
Genau, weil es einfach zu uninteressant ist. Weil da ist halt ein Mann, der sich jeden Tag nackt, ich musste mich dann mit denen auch duschen, duscht, dann geht er da rein, nimmt eine Zahnbürste, legt eine Schraube in so einen Beutel.
Hast du Perfect Days gesehen? Der Wim Wenders-Film, der jetzt nominiert war für Japan als bester internationaler Film?
Der liegt, weil ich großer Japan-Fan bin und das ja auch studiert habe.
Du hast Japan studiert?
Japanologie habe ich studiert. Und damit habe ich natürlich auch Japan studiert. Ich wollte es nur mal so.
Okay. Hast du Shogun gesehen?
Die Serie?
Ja.
Auch noch nicht.
Sehr, sehr, also wirklich großer Hype. 3 Folgen sind jetzt raus. 4 jetzt am Dienstagmorgen. Also Guck das.
Es gibt da so eine große neue Begeisterung für Japan. Ich finde das ganz faszinierend.
Ja, was heißt neu? Ich hatte jetzt gerade, also wenn wir jetzt nicht Korea und so, wirklich nur Japan nehmen, auch in den letzten Jahren filmisch. Wir hatten jetzt Der Junge und der Reiher, hat ja gerade einen Oscar gewonnen, der Miyazaki-Film.
Wollen wir kurz drüber sprechen? Würde ich sehr gerne.
Den bin ich auch nicht nah an den rangekommen. Da fand ich jetzt Spider-Man Across the Spider-Verse viel besser.
Viel, viel besser.
Oder es gab im letzten Jahr auch noch The First Slam Dunk, auch ein japanischer Film, der sich quasi mit einer Hype-Serie rund um Basketball, die es in den späten 90er Jahren in Japan gab, beschäftigt hat. Auch richtig gut. Dann haben wir eben sowas wie Perfect Days und ich hatte gerade was, wir haben Godzilla Minus One, gewinnt ja auch einen Oscar als beste Visual Effects und da durfte dieses Jahr zum 70-jährigen Jubiläum von Godzilla keinen Film machen, weil die Amis quasi darauf ihr Patent haben, das ist quasi ein Deal und japanische Filme erobern und letztendlich dank der Streamer öffnet sich der Markt generell weiter in alle Richtungen und damit auch nach Afrika, Asien, Indien. Sowas wie Squid Game wäre ja nicht denkbar gewesen vor einigen Jahren und auf einmal kommen die Sachen rüber und man stellt fest, oh, da ist ja einiges drin. Und das auch mit Shogun. Ne? Ja. Wahre Geschichte, basiert auf einem Buch von 1975 und es sieht fantastisch aus. Shogun unbedingt auf Disney Plus anschauen. Japan, wo waren wir gerade?
Ich wollte eigentlich noch mal kurz mit dir über Miyazaki sprechen, über seinen letzten Film.
Ja, Der Junge und der Reiher.
Ich habe den im Kino gesehen und bin mit einem riesigen Fragezeichen aus diesem Film raus. Ich bin kein großer Fan seiner Filme oder seines Studio
Ghiblis. Auch nicht so Prinzessin Mononoke. Und
mit Ausnahme von Prinzessin Mononoke und das letzte Glühwürmchen. Die beiden.
Das kann das nicht von ihm.
Nee?
Nee,
glaube ich. Aber das ist dann Ghibli. Dann war das.
Das kann sein, rote Schildkröte und so, aber ich glaube, also ich will mich gerade nicht festlegen, aber können wir ja recherchieren.
Und.
Aber die letzten Glühwürmchen, super trauriger Film.
Ja, einer der traurigsten
Filme. Chihiros Reise, Nachbar Totoro, sowas nicht so.
Wie finde ich die mal? Ich
flüstere Wandelndes
das
mal, Schloss.
Das ist ja Shitstorm-Potenzial, wenn man sowas sagt. Ich finde die immer so ein bisschen langweilig.
Und du, das ist doch völlig okay.
Lang.
Das ist doch völlig
immer ein bisschen
okay.
Zu lang.
Man muss ja nicht in irgendein... Ich meine, du gehst in Kriegsgebiete, du kannst ja wirklich sagen, was du denkst über Filme. Ja, ist was anderes, wenn du vor Taliban stehst und sagst, ich finde das schon ein bisschen langweilig, wie ihr albern rumhampelt. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber hier im Podcast-Raum zu sagen, dass du Studio Ghibli-Filme scheiße findest, ist okay. Das ist okay.
Du, aber ich finde, ich glaube, dass der Hass von Studio Ghibli-Fans kann durchaus größer sein als der Hass von Taliban.
Du, ich habe das, wo du doch immer mit ProSieben so viel rumhängst, auch mal irgendwann von einem ProSieben-Programm Direktor gehört, dass das Schlimmste, was es gibt auf der Welt für ihn, Simpsons-Fans sein. Wenn eine Folge nur 5 Minuten später kommt, kriegt er so viele Hassanrufe und Drohnachrichten. Ich glaube, es gibt da manchmal Fangemeinden, aber ich finde, dass man bei The Boy and the Heroine, heißt er im Original, nee, nicht im Original, im Englischen, irgendwie merkt, dass Miyazaki einfach älter wird. Es wirkt wie so ein Mann, der zurückschaut und mit den Themen Tod und Zerfall und Welten versucht zu jonglieren und dann auch so ein Bild findet von Instabilität mithilfe von Bausteinen in diesem Film, die nicht so richtig übereinander passen, wo man merkt, da ist jemand und es gibt eine sehr traurige Aufnahme, wo er selbst sagt, er spürt, wie dieses Schaffen seines Lebens in seinen Fingern zerrinnt und irgendwann dahin siechen wird. Und der hat auch super viel geleistet und ich finde jetzt aber hier zu merken, dass er so komische Bilder, auch mit Wellensittichen in Parallelwelten, die Macht ergreifen wollen. Es gibt eine Szene, die finde ich ganz stark. Es gibt einen Pelikan, der im Sterben liegt und der Hauptfigur erklärt, warum er eigentlich das tut, was er tut. Die fressen dann nämlich solche kleinen Wesen, die viel zu süß sind, um sie zu fressen. Und er sagt, so sind sie von Natur nicht, aber sie wurden vertrieben. Es bleibt ihnen gar keine andere Chance. Und da steckt was Tieferes drin, wo du merkst, das vermeintlich Böse ist vielleicht auch nur getrieben von Dingen, die es gar nicht beeinflussen kann oder ist nicht böse. Also es gibt für mich ein, zwei Sequenzen, die wirklich gut sind aus dem Film, aber bei weitem nicht die Qualität, die ich sonst von ihm gewohnt war und habe deswegen auch nicht verstanden, warum man ihm dann jetzt hier den Oscar vielleicht als so eine Art Abschluss gibt, aber Spider-Man Across the Spider-Verse hat es so viel, auch im Verhältnis zu seinem Vorgängerfilm, der den Oscar bekommen hat, nochmal neue Ideen, so viel Kreativität drin, beginnt schon mit einem Drum-Solo und Schnitten, die so eine starke Verbindung von zwei Hauptfiguren zeigen, also ich finde, oder auch Nimona auf Netflix, auch ein richtig guter Animationsfilm, den ihr alle übrigens auf YouTube gratis gucken könnt, wenn ihr kein Netflix habt, hat Netflix nämlich in der Originalversion einfach mal hochgeladen auf YouTube.
Ich weiß immer nicht, wann es...
Wo du reinkommen sollst, wenn ich so lange rede? Scheiße, tut mir leid.
Ich dachte tatsächlich bei also auch da war eigentlich klar, dass Spider-Man nicht gewinnen kann, weil er ja letztes Jahr schon gewonnen hat. War es letztes oder vorletztes Jahr?
2 oder 3 Jahre.
Aber der war so gut. Das war so ein Film, den ich gucke sehr viel im Flugzeug dann, die Filme. Das war so ein
Schande. Aber du guckst da nicht auf dem Dingscreen, sondern hast wenigstens ein Tablet.
Genau, mein eigenes habe ich dabei.
MacBook oder iPad?
iPad. Und das war so ein Film, wo ich so das Flugzeug stand schon am hier an diesem Schnorchel.
Ja.
Und ich musste das weitergucken. Das war so, ich stehe gleich auf, ich lasse jetzt mal alle aussteigen. Ich gucke das hier noch, weil das ist so gut gewesen. Und dieser bis heute geführte, leider noch immer mit Erwachsenen, das Zeichentrick ist nicht für Kinder oder nicht ausschließlich für Kinder. Diese beiden Filme im Übrigen, über die wir gerade reden, sind wieder so ein Beleg dafür, dass einfach Zeichentrickfilm ein eigenes Genre ist. Der muss man eigentlich gar nicht erklären, aber es ist wirklich, Leute, die, wenn ihr hier keine Zeichentrickfilme guckt, probiert es. Guckt euch mal Filme an, die gezeichnet sind.
Ja, gerade wenn sie aus Japan kommen, sind sie ja oft für ein ganz erwachsenes Publikum und Anime hat ja dann nochmal eine ganz andere Bedeutung, auch ein ganz anderes Gewicht. Und man merkt das auch gerade auf Netflix, ne, ist ja zum Beispiel One Piece, also wenn wir jetzt Anime-Vorlagen haben, One Piece, total steil gegangen als Serie, jetzt gerade Avatar, der Herr der Elemente, bekommt 2 weitere Staffeln, auch wenn ich sie nicht wirklich mochte, aber es gibt quasi einen großen, unerschlossenen Markt und Interesse, sich nicht nur dem Westen filmisch und seriell zu nähern, sondern auch mal dem Osten. Und jetzt wollte ich zu Perfect Days, Wim Wenders.
Also noch nicht geguckt, jetzt erzähl.
So, in Japan. Ist nämlich entstanden, weil da gibt es in Tokio eine öffentliche Toilettenfirma. Die haben neue Toiletten hingestellt. So mit dem neuesten Scheiß, was es an Toiletten gibt. Weirde Wortwahl in dem Fall. Und wollten das Wim Wenders, weil der auch immer wieder Werbefilme macht, ob der nicht einen Werbefilm machen könnte über diese neuen Toiletten. Er meinte, ja, warum nicht? Aber dann fiel ihm auf, er würde lieber einen Film machen über den Mann, der diese Toiletten putzt. Und das ist Perfect Days. Mhm. Es geht um einen ganz einfachen Mann, der sich ein bisschen mit seiner Familie entzweit hat. Und er folgt ihm fast dokumentarisch den ganzen Film so ruhig. Aber das ist so ein Seelenheil, wie der leidenschaftlich Toiletten putzt und was er so erlebt dabei.
Ist es fiktional oder ist es dokumentarisch?
Das wirkt dokumentarisch, ist aber fiktional.
Okay.
Ja, ganz merkwürdige Entstehungsgeschichte. Aber ja, auch da, japanischer Beitrag dieses Jahr. Nicht nur bei den Oscars, sondern auch tatsächlich weltweit ein sehr anerkannter Film. Weil auch bekannter Regisseur Wim Wenders, habe ich einmal getroffen, sitzt ja auch hier in Berlin mit seinem Büro.
Mhm. Ja. Wie ist denn der so?
Ich habe noch einmal ein Interview zu seinem Papstfilm. Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, die Dokumentation. Und mega entspannt.
Ja.
Es ist ganz oft so. Ich habe ja viele Talents schon getroffen in meinem Leben so und einige, weiß ich nicht, jetzt gerade weil Robert Downey Jr. gewonnen hat, ja auch, ne? Also alle möglichen Leute, weil ich selbst eine lange Zeit eine Eventreihe hatte oder auch mal Premiere moderieren darf. Und das meiste, was eher immer so ein bisschen schwierig ist, das ganze Tamtam ringsherum, das ganze Gefolge, die Entourage. In dem Moment selber mit so Talents zu reden, ist meistens ganz entspannt, ganz locker.
Ich weiß nicht, ob du das als ich das Büro aufgeschlossen habe, gesagt hast oder ob du es schon im Gespräch hier gesagt hast. Du findest, dass Robert Downey Jr. den Oscar, das findest
hier
du
im Gespräch, habe ich es
gesagt. Das hast du hier gesagt. Warum glaubst du, dass das...
Hast du Poor Things gesehen?
Ich habe Poor Things gesehen, können wir auch gerne darüber diskutieren. Ich finde den furchtbar.
Ich liebe den.
Also, wir haben offensichtlich
sehr
auseinandergegangen.
Meisterwerk. weil Mark Ruffalo da einfach so gut ist.
Der ist
Mark
toll.
Ruffalo ist immer gut. Er hat diese Serie gemacht, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo er sich und seinen Zwillingsbruder spielt. Und sein Zwillingsbruder dann auch immer zu so sehr suizidalen Taten neigt. Und ich sehe den immer nur, egal ob in Blockbustern oder kleinen Filmen, so, so gut. Er scheint ein so großes Herz zu haben, dass ich so dachte, es wäre wirklich Zeit, dass der gewinnt. Und Robert Downey Jr. ist natürlich jemand, der zumindest in Hollywood erstmal die Taschen voll gemacht mit Iron Man bis zum Anschlag. Aber der ist natürlich auch jemand, wo ich jetzt finde, bei Oppenheimer selbst, diese Figur von Strauss, die ist nicht uninteressant. Aber A, kann der mehr. Das hat er schon früher mit Filmen wie Chaplin gezeigt. Und B, reicht das für mich teilweise einfach nicht an die Konkurrenz in der Kategorie ran. Da ist so ein bisschen mit durchgereicht worden. Das fand ich so ein bisschen schade.
Da habe ich bei der Rolle, die Robert Downey Jr. in Oppenheimer gespielt hat, war dann immer bei mir der Reflex, so sieht er also wahrscheinlich wirklich aus, so alt. Weil der sieht ja sehr alt in dieser Rolle aus.
Ja.
Und jetzt auf der Oscarverleihung sah er zum Beispiel wieder sehr gestriegelt. Und überhaupt, ich meine, der ist ja über 60, muss der doch sein. Ne?
Der ist fast 60. Der ist Ende 50, glaube ich.
Aber er sieht auf jeden Fall aus wie ein 38-Jähriger.
Findest du?
Ich finde schon, ja.
Ich bin 36, das mache ich mir Sorgen. Ich finde, er sieht fresh aus, aber klar, wenn dich jemand für 1-2 Millionen mit den besten Kleidungen und allem ringsherum einpudert, was es so gibt.
Dann sieht man so aus.
Ich hatte mal getroffen bei einer Premiere, die ich hier in Berlin moderiert habe, Dr. Doolittle. Und da haben wir über Tiere geredet, weil der liebt ja Katzen. Sehr. Der wohnt in der Mühle, weiß nicht, ob du das weißt, der wohnt mit seiner Frau Susan in der Mühle. Seine Frau, das betont er immer, hat sein Leben gerettet, hat ihn ja mehr oder weniger aufgelesen
in seinem
Drogenkonsum. Der Knast, Drogen, das ganze Programm. Der war eigentlich weg vom Fenster. Und sie hat ihn dann aufgebaut und produziert ja auch und achtet im Grunde auf jeden Schritt, den er da tut. Und die scheinen ein bombastisches Team zu sein, tatsächlich. Er wohnt in der Mühle mit vielen Katzen. Das finde ich wieder ganz sweet, ehrlicherweise.
Wo gibt es denn in den USA noch Mühlen?
Du, kann ich dir hier direkt auf dem Laptop zeigen, wenn du willst. Er wohnt in der Mühle, wenn du dir auf YouTube, ich weiß, du kommst noch nicht ganz ran, eingibst, kennst du AD Architecture Digest,
yes,
da auf dem Kanal bist, dann kannst du sehen, wie er in seiner Mühle wohnt. Und das
ist aber, hat er sich eine Mühle gebaut oder hat er sich eine Mühle gekauft?
Ich glaube, er hat sich eine Mühle gekauft. Da hinten sieht man sie auch schon. Da hat er seine Mühle dahinter.
Okay, jetzt sieht man jetzt, also gemeinerweise sieht man ihn auch in so echten Kleidungsstil, wenn man so ihn sieht. Privat sieht er furchtbar aus.
Ja, das ist halt, ja. Fühlt mit seiner Frau dann durch seine Mühle. Und hat dann halt überall seine Rundungen, Ecken und Katzen. Ist irgendwie ganz sweet. Freut sich dann über seine Laternen und Sachen, die er da hat.
Okay, also
ganz entspannt.
Ganz normaler
ganz
Mann
entspannter.
Mit seiner Frau.
Oh, ja. Der Aufriss ist krass. Also als ich die Premiere moderiert habe, normalerweise gibt es immer Leute, die fragen, oh, kann ich da hinkommen oder was auch immer. Aber da haben mich auf Instagram aus ganz Europa, viel Italien, Spanien und so, die Leute zu Dutzenden, fast Hunderten gefragt, weil sie auch mitbekommen haben, ich werde das moderieren. Das stand dann irgendwo, da haben gesehen, dass ich Tickets verlost habe. Wann wird er da sein? Was kann ich machen? Kann ich an Karten kommen? Hey, wollen wir Freunde sein? Also das war eine ganz weirde Sogkraft. Nur weil du mal jemanden sehen wirst, den sie unbedingt kennenlernen wollten. Das war jetzt bei einem Dwayne Johnson oder Matt Damon oder Keanu Reeves oder whatever. Nicht so. Tatsächlich hat der nochmal eine ganz besondere Sogkraft.
Würde mich mal interessieren, was ist deine Erklärung für seine Sogkraft?
Naja, ich glaube, diese gesamte große Welle, die in den Superheldenfilmen geritten worden ist, mit Iron Man beginnend, ne, der ist so gegen den Typ besetzt. Der ist nicht dieser typische Held, muskelbepackt, wenn er auftritt. Der hat Ecken, der hat Kanten, der ist cool, lässig und sieht irgendwo auch so die Schuld in sich drin. Und das findest du bei ihm auch selber auf der Bühne jetzt wieder. Der hat eine ganze Zeit, wenn er die Preise gewonnen hat, jetzt in der Saison immer wieder sehr eckige, nicht so glatt gebügelte Reden gehalten. Und hier meint er auch, let's face the truth. Ich brauchte diesen Job mehr, als der Job mich brauchte. Und wer sagte schon in seiner Dankesrede? Ne? Mhm. Er versteht schon so, ey, er war raus bei Marvel, er hat dann einen Film abgeliefert, der war nicht gut. Er hat ansonsten außerhalb von diesen Superheldenfilmen nichts auf die Beine gekriegt, wo die Leute gesagt haben, jetzt erkenne ich ihn für seine Leistung außerhalb dessen an. Und dann kommt Christopher Nolan und gibt ihm diese Chance, was er wirklich nicht muss, weil bei Christopher Nolan sagt jeder ja, der gefragt wird, ob er da mitspielt. Und ja, ich habe das Gefühl, der weiß auf der einen Seite, was er wert ist, aber er ist dann auch jemand, der das gezielt nutzt, wie man ihn in der Öffentlichkeit sieht, um sich auch mal selbst zu kritisieren. Er weiß seine Medienwirksamkeit. Mhm. Und es funktioniert. Ist einfach, und er hat keine Skandale großartig. Es gibt viele seiner Kollegen in der Marvel-Welt, die sagen, dass er ganz oft darauf bestanden hat, dass dieser und jener ähnliche Gagen bekommt oder dass er das Set verlässt, wenn dieser oder jener nicht in dieser Rolle besetzt wird. Hat natürlich Einfluss und nutzt das aber, um dann Leute auch sehr weit nach vorne zu bringen und zu unterstützen. Also alle sagen immer RDJ, wie sie ihn abkürzen, ist der Allergrößte.
Aber irgendwie auch toll, dass der dann so freundlich ist. Also und so auch so gar nicht so gierig scheint, sondern teilen will.
Naja, gut, das ist jemand, der hat in manchen Jahren die Forbes-Liste drei, vier Jahre hintereinander angeführt und über 80 Millionen verdient, weil der hat sich sehr nach Iron Man 1 hat er, glaube ich, bei Iron Man 1 hat er $500,000 bekommen und bei 2 waren das schon eher 5 oder 10 Millionen und später hat er bei den Avengers-Filmen über 50 Millionen pro Film kassiert.
Irre.
Weil er Prozentpunkte bei diesen krassen, also gibt es bestimmte Bumper und wenn man die reißt, bekommt man halt on top Geld. Und auf dem Boden bleiben wird irgendwann einfach, wenn dein Net Worth 300, 400 Millionen Dollar ist, die du bloß noch in die Börse schieben brauchst. Ja. Deswegen, es ist, wie man es nimmt.
Die Deutschen sind komplett leer ausgegangen, ne?
Na, was heißt komplett leer? Also Zone of Interest gewinnt internationaler Film. Ein Film, der komplett deutsch vor der Kamera stattfindet. Ich finde dann nicht, dass man komplett leer deswegen ausgeht. Und Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller gewinnt dann noch das Drehbuch. Aber ja, sie gewinnt den Preis nicht. Wim Wenders kriegt keinen, obwohl er für Japan angetreten ist. Das Lehrerzimmer gewinnt nicht. Aber ich finde trotzdem, gibt es genug deutsche Beteiligung.
Welche Rolle spielt Deutschland in Hollywood bei den Oscars grundsätzlich? Also wir haben ja immer wieder diese traurigen, das streiche ich, das stimmt nicht, das ist auch missgünstig. Die Versuche, dass unser Mann in Hollywood oder unsere Frau in Hollywood, das war dann mal irgendwie hier dieser Ralf Möller, dann war es dieser, der bei Kong, King, bei diesem Peter Jackson King Kong, den Schiffsmann da, den Kapitän gespielt hat.
Der macht das immer noch, Thomas Kretschmer meinst du?
Genau, und jetzt ist es Matthias Schweighöfer.
Dann versuchten alle Christoph Waltz dazu zu überreden, dass er Deutscher ist und nicht Österreicher.
So, wie beobachtest du diese Deutschen? Während des Oscars auch zum Beispiel, ich habe jetzt von Matthias Schweighöfer, war erstaunlich zurückhaltend dafür, dass er auch bei Oppenheimer mitspielt, aber das spielte offensichtlich dann in seinen sozialen Medien nicht so eine große Rolle.
Also man konnte es ja letztes Jahr ganz gut sehen, ne? Weil Deutschland hat dann Geschichte geschrieben in der eigenen Oscar-Geschichte mit dem Westen nichts Neues und das war eine komplett deutsche Produktion, zwar mit amerikanischem Geld und Deutschland muss sich handwerklich überhaupt nicht verstecken. Hat man hier das nötige Geld und die Größe der Crew und die Drehtage können ja ganz krasse und tolle Geschichten erzählen. erzählt werden und auch Looks. Nicht umsonst kommen die Amerikaner gerne nach Babelsberg, verlagert sich nur aktuell nach Tschechien. Das hat dann wieder mit Förderungen und Steuerersparnissen und so weiter zu tun. Aber trotzdem, und das merkte ich ja selbst in der Welt der Schauspielerei, habe ich immer wieder das Gefühl, es gibt hier manchmal eine gewisse Selbstüberschätzung, die aber eine Art Selbstschutz davor ist, dass man quasi nicht in dieser ganz großen Liga mitspielt. Und aber ganz ehrlich, das ist eine Branche, die ist riesig. Als letztes Jahr in den USA die Schauspieler gestreikt haben, hatte die Screen Actors Guild of America, die hat 160.000 Mitglieder. Wie viele Schauspieler kenne ich überhaupt mit Namen? Vielleicht noch 500. Ja, das sind nicht mal 1%, nicht mal 0,5%. Und um diesen Bogen jetzt zu schlagen, ob das jetzt wie Deutsche in Hollywood ankommen oder selbst im eigenen Land Leute, die dann nicht ihre Jobs kriegen oder nicht vorne anstehen, ist ja immer wieder so eine Frage mit, finde ich meinen Platz im Leben? Wo sehe ich mich denn selbst in meiner Arbeit, in meiner Kunst? Macht das für mich? Kann ich das von mir so ein bisschen auch abstrahieren und eine Distanz schaffen, dass ich nicht als Mensch scheiße bin, nur weil ich nicht top of the hill bin bei einer bestimmten Sache? Und da gibt es da manchmal so eine Verwechslung, weil Schauspieler sollen in erster Linie ja in Rollen hineintauchen. Wenn sie das toll machen, werden sie auch gesehen und werden gefunden. Und dann gibt es eben diese andere Art von Schauspielern, die ständig das Spotlight suchen, aber sich gar nicht um ihre eigentliche Arbeit kümmern. Und dementsprechend, das Zweite kommt mir gefühlt zu oft unter in Deutschland, wo Leute einfach auch zu viel Privatpreis geben. Es gibt Leute wie Christian Bale und Co. Das merkst du auch richtig in Hollywood. Nimm den Paul Mescal, nimm den Christian Bale, nimm den Adam Driver, nimm alle möglichen, den Joaquin Phoenix, alles was Darsteller sind, die wissen, ich liebe meine Figuren, über die kriegst du kaum was in der Öffentlichkeit mit, weil es auch das Bild verzerren würde und du denkst nicht wie ein Dwayne Johnson, nicht wie ein Chris Hemsworth und so weiter, diese ganzen Leute, die dann quasi Geld machen wollen und Social Media den ganzen Tag bedienen. Es gibt quasi diese zwei Riegen, die Money-Making, ich will ein Spotlight und die sich wirklich mit der Arbeit auseinandersetzen, die du dann auch mal auf Theaterbühnen wiederfindest. Und eigentlich gibt es das auch in Deutschland, hier gibt es tolle Leute. Ich habe letztens Alexander Fehling erst in der Serie gesehen, die auf Sky startet und ich denke mir, wie der in Rollen eintaucht, ist so toll und da gibt es auch richtig, richtig gute Akteure. Und dann gibt es andere, die machen den Job irgendwie immer nur, damit sie sagen können, ich drehe gerade das. Und das finde ich dann so ein bisschen schade.
Haben wir denn, also das, was jetzt gerade, also mit Matthias Schweighöfer als das bekannteste Gesicht Deutschlands, hat er
das? Ist das bekannteste Gesicht Deutschlands?
In Hollywood würde ich sagen, neben Bill Kaulitz. Und dann kommt er dann ganz lange nichts.
Stimmt schon, auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja auch so einen Netflix, hat er nochmal so einen Netflix-Hype ja auch bekommen durch seinem. Ja, also ich finde, Matthias Schweighöfer finde ich ein wahnsinnig spannendes Beispiel, weil der vor allem mit diese ganze Art, die gefühlt von Til Schweiger übernommen worden ist, mit diesen Rom-Coms, den ständig gleich aussehenden Plakaten und dem ähnlichen Spiel, im Grunde so ein Bild erschaffen hat, wo man denkt, ah, das ist wieder so eine 0815-Komödie. Der kann aber ganz anders. Das hat er am Anfang seiner Karriere gezeigt, wird er hoffentlich auch bald wieder mehr zeigen. Der kann so ganz anders und ich glaube, in Hollywood ist er ein frisches Gesicht. Hier sieht man ihn in Schubladen, wo er weiß, wenn er die bedient, ne, dann verdienst du Geld, da hast du Projekte, da läuft der Laden. Da drüben in Hollywood kann er nochmal ganz anders drauf gehen auf dieses Thema und da feiern sie auch, da mögen sie ihn auch und ich glaube, das macht dann auch total Bock, nochmal das Schauspielerische nach außen zu kehren. Jetzt in Oppenheimer ist er ja nur Heisenberg und hat mehr oder weniger eine Szene und dann ist er, glaube ich, nochmal so in einer Erinnerungssequenz drin und mehr ist es dann nicht. Aber es ist halt, du bist in einem Nolan-Film.
Ja, eben, du bist in einem
Nolan-Film. Wenn ich mir überlege, was Til Schweiger damals für einen Aufriss gemacht hat, dass er in den Glorious Bastards drin ist von Quentin Tarantino und wie zurückhaltend Matthias Schweighöfer damit ist, dass er in einem Nolan-Film ist, das ist schon cool. Das ist wirklich, wirklich cool.
Stimmt, das war ja sogar, das konnte man richtig nachverfolgen, wie Til Schweiger sich da so angebiedert hat.
Das war die Zeit, als Angelina Jolie und Brad Pitt im Grunewald eine Villa hatten und dann war da die Presse Tag und Nacht und dann sind sie besoffen aus irgendeinem, mit Til Schweiger und Brad Pitt betrunken, aus irgendeiner kleinen Bar rausgestolpert. Schweiger hat dann immer Geschichten erzählt, was er alles von Pitt gelernt habe und so. Und das Publikum fragt sich dann so, okay, warum sehen wir das nicht? Warum kriegen wir das nicht zu sehen? Da finde ich Matthias Schweighöfer wirklich spannender. Ich habe das Gefühl, der hat sich eben in diese Rom-Com-Sache reinmanövriert. Ne? Also erfolgreich. Mhm. Ne? Erfolgreich reinmanövriert. Aber er kommt jetzt wieder hoffentlich weg von diesen Filmen, die sich wie so Fabrikarbeit anführen, hin zu, und das gönne ich ihm total in Hollywood, auch ein Stück weit natürlich für Deutschland, die Fahne hochzuhalten.
Wer mal ein Beispiel, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, haben wir für Matthias Schweighöfer, ist krass. Es gibt einen Tatort, den ich vor, würde ich sagen, 15 Jahren gesehen habe mit Matthias Schweighöfer als Kind reicher Eltern. Und dieser Tatort ist der Grund, warum ich seit 15 Jahren fast jeden Sonntag Tatort gucke, in der Hoffnung, nochmal so einen guten Tatort sehen zu können.
Und gab's nicht?
Nein.
Ah, scheiße.
Nein.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben uns nie persönlich kennengelernt. Wir haben uns einmal, glaube ich, auf irgendeiner Veranstaltung gesehen, angeguckt, kurz genickt, das war's. Mhm. Mit Matthias Schweighöfer zu reden über seine Arbeit wäre tatsächlich spannend.
Vielleicht würde er wahrscheinlich sogar machen. Ich glaube, er ist ja da nicht scheu, drüber zu sprechen.
Glaube ich nicht. Ich glaube, der bringt ja nicht bloß wahnsinnig viel Erfahrung mit, sondern auch Spaß und Freude. Und ich glaube, wenn man dann, ist ja eine Frage, wie redest du mit Leuten? Ne? Wenn du hingehst und sagst, was sollen das, diese Art Filme, muss man natürlich auch ein bisschen mit Respekt begegnen. Und ich glaube, dann ist das doch wahnsinnig interessant und sich dann mitzuteilen. Gucken wir mal.
Ich habe einmal ein Gespräch mit ihm geführt, weil er darüber nachgedacht hat, ein Buch, was ich mal geschrieben habe, mit einem ausgesprochen sexistischen Titel zu verfilmen.
Ja.
Und dann sprachen wir darüber. Und dann sprachen wir aber viel mehr darüber, dass wir beide aus dem Osten sind. Und wir haben uns gefragt, ob diese Angst, nie genug zu sein als Ossi, ein großer Motor für Matthias Schweighöfer war, so zu arbeiten, wie der nämlich arbeitet. Der arbeitet nämlich auch wirklich sehr unvorsichtig. Also viel zu selbstzerstörerisch eigentlich. Und diese Angst, irgendwann wieder doch nur der Ossi aus Ostberlin zu sein, ob die einen antreibt. Wenn du ein Gespräch mit ihm führst, stell ihm doch mal diese Frage.
Okay.
Bitte.
Okay, ich versuche eigentlich in meinem Leben mal so ein bisschen diese Ost-West-Thematik, weil ich bin 87 geboren, ne? Und ich denke dann immer so, in meiner Generation ist es, also es ist natürlich auf dem Papier immer ein
Thema. Deine Eltern sind ja Ossis.
Ja. Ja, aber auch die Eltern meiner Frau, die sind völlig anders. Und das hat eher was damit zu tun, dass die 10 Jahre jünger sind, als dass sie Ossis sind.
Ja.
Ja, und insofern, es ist so, ja, ich weiß nicht, das ist immer so ein Thema.
Aber er ist 81er Jahrgang.
Ja, 81, na gut, hat er auch nicht mehr so viel.
Komm, er hat ein Halstuch. Das ist für mich immer die Regel. Wer ein Halstuch hatte, hat was mitbekommen.
Okay, gut.
Barbie nochmal kurz, darüber wollte ich mal mit dir sprechen. Also die große, war das eigentlich eine Enttäuschung oder haben alle damit gerechnet, dass es nichts für den Film gibt?
Also nachdem, wie es bis jetzt lief, war es jetzt keine Besonderheit. Insofern hat jetzt keiner damit gerechnet, aber der Film hat, glaube ich, 1,5 Milliarden Dollar verdient. Insofern, hey, es geht gut.
Was ich mich immer, früher war das ein bisschen so, dieser Oscar, das war dann so, in der Videothek gab es dann auch mal so einen Aufkleber, jetzt irgendwie prämiert mit Oscars.
Ja, ja.
Aber eigentlich sagte man immer, der Oscar sagt ja nichts. Der sagt ja nichts aus. Der sagt, was sagt dieser Oscar? Was sagt dieser Preis eigentlich? Hat sich das verändert oder würdest du sagen, der Oscar ist wirklich eine Auszeichnung für etwas besonders Gutes oder ist es eher eine merkantile Auszeichnung?
Naja, ich finde jetzt, ich bin jedes Jahr vielleicht so 150 bis 200 Mal im Kino oder Kinofilme neben der Serien, die ich bespreche. Und wenn ich mir dann angucke, welche sind die 10 Filme, die am Ende für den Oscar für den besten Film nominiert werden, dann ist das schon Potpourri, was überdurchschnittlich stark ist. Das heißt, es ist schon ein Sammelbecken von sehenswerten Filmen, wenn man eine gewisse Anzahl von Filmen gesehen hat und ich jetzt sage, Fast and Furious 9 ist mein Highlight des Jahres oder 10 oder 11. Und dementsprechend ist das schon was, wo ja letztendlich auch Leute aus der Branche darüber entscheiden, wer gewinnt. Natürlich gucken die am Ende nicht alle wirklich diese Filme und nachher bei den Animationsfilmen entscheiden vielleicht die Kinder lieber Papa, Mama, das fand ich toller, kannst du da ankreuzen, so wie das dann auch immer laufen mag. Aber unterm Strich sind das ja schon Leute, die auch Ahnung haben, die letztendlich für was bestimmen. Und deswegen finde ich den Oscar und welche Filme dafür eingereicht werden, da machen sich Länder ja Gedanken. Was wird unser Vertreter dieses Jahr, um ihn zu dem Oscar zu schicken? Durchläuft ja viele Prozesse dieser Weg schon auf der Shortlist, findest du einfach interessante Filme. Und insofern ist das schon am Ende prämiert zu sein, ist eine Auszeichnung, ne? Nicht bloß für die Leute, die den Preis nachher bekommen und danach bessere Offerten bekommen in ihrem Beruf jeweils, sondern für die Orientierung, für Menschen, die eben nicht jede Woche sich einen Film angucken oder sagen, ja, eigentlich gucke ich bloß Netflix hoch und runter, schon auch etwas, was, glaube ich, gut funktioniert. Und nicht umsonst, diese Streamer haben ja oft diesen Reiter Oscar-prämierte Filme auch, ne? Den würden sie nicht einführen, wenn sich das im Algorithmus nicht lohnt, dass die Leute sagen, oh, interessiert mich.
Es ist halt wie so eine, ein bisschen wie das glaubwürdige Fokus-Label. Es gibt ja so in Deutschland dieses komische Fokus-Money.
Meinst du Fokus-Feed?
Achso, nee, Fokus-Money empfiehlt dieses Finanzinstitut. Oder Fokus.
Theresa Orlowski geprüft.
Ja, genau.
Und beim Fokus-Money. Siegel halt.
So ein Siegel, genau. Ja. Das Oscar-Siegel ist, glaube ich, auch aufgrund seiner Geschichte irgendwie dann doch glaubwürdig.
Ja, ist jetzt 96. Verleihung. Ne? Da ist eine ganze Menge passiert in der Zeit und seit 2011 mache ich die Zusammenfassung jedes Jahr. Und jetzt das erste Mal, dass ich am Tag danach nicht freigenommen habe wegen dir.
Danke.
Muss man ja auch mal an der Stelle sagen. So, mir ist es zumindest nicht passiert, dass ich da sitze und sage, was ist das für ein mieser Kackfilm, kann ja nicht sein.
Ja.
Ich bin selbst mit Oppenheimer nicht warm geworden, aber der ist noch weit davon entfernt, dass ich sagen würde, das ist jetzt kein gut gemachter Film. Ich finde, der ist sehr pompös und sehr aufgeblasen und der eigentlich eine Aufgabe kommt, der sich nicht nahe genug. Aber trotzdem ist es ein Erlebnis und auch für sehr, sehr viele Menschen, das im Kino zu sehen. Und Oscars motivieren vor allem die Leute, ins Kino zu gehen und Filme dort zu sehen, wo man sie erlebt. Und das ist dann halt nicht auf dem Tablet im Flugzeug, sondern normal im Kino. Aha, da sieht man Filme, erlebt Filme und das ist dann halt, da bin ich dann immer Fan, dass so eine alte, ich meine, eine Preisverleihung, die 100 Jahre existiert fast, dass sie überhaupt noch immer funktioniert. ist ja schon sehr.
Ich bin mal sehr gespannt dann auf die 100. Das dürfte ganz
interessant. Das muss irgendwas, also ja. Da muss ja dann wirklich irgendwas passieren, ne?
Wollen wir da zusammen nach L.A. fahren und dann machen wir den Podcast vor Ort?
Ja, na, auf deinen Nacken, wa?
Mit dem Kreuzfahrtschiff, bitte. Bitte mit dem Kreuzfahrtschiff.
Ja, Titanic 2.
Abschließend jetzt, damit
abschließend?
Du auch, ja, ich will, dass du deinen wohlverdienten Feierabend bekommst. Aber jetzt werden ja, glaube ich, bald auch diese Raspberries, die goldene
Himbeere. Das ist immer Himbeere. Am Abend davor.
Ah, die ist schon verliehen worden. Ja,
habe ich aber überhaupt nicht geguckt.
Schade, weil ich hätte jetzt gerne mit dir darüber geredet, was die großen Schrottfilme des letzten Jahres waren.
Na, die sind ja immer sehr gemein bei den Nominierungen. Ne? Da werden ja auch ganze Duos nominiert für Sachen, die zum Beispiel richtig schlecht zusammenhingen. Aber kann ich dir schon mal sagen, also Expendables 4, der war richtig scheiße, hat 2 Preise bekommen, aber die meisten Preise hat Winnie the Pooh Blood and Honey bekommen.
Das war dieser Splatter-Winnie-Pooh.
Das ist dieser Splatter-Winnie-Pooh. Es gibt ja jetzt quasi mehrere. Popeye läuft ja auch aus und da stellt sich die Frage. Und Mickey Mouse, die Grund-Mickey Mouse aus
Steamboat Willie.
Da wird es dann Horrorfilme jeweils geben, weil jetzt sind die Rechte quasi frei.
Das ist so
und
toll.
Dementsprechend hat man mit Winnie the Pooh angefangen. Ja, was haben wir noch? Shazam? Nee, war alle nur nominiert. Nee, wirklich Abräumer ist Winnie-Pooh 5 Preise, Expendables 4 2 Preise und einen kriegt noch Johnny and Clyde. Habe ich nicht gesehen. Also,
Shazam? Der war doch eigentlich ganz gut.
Oder der zweite Teil,
den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht mehr geguckt.
Siehst du, der war so gut, dass du ihn schon nicht mehr geguckt hast.
Also mir hat der erste einfach gereicht. Da brauchte ich jetzt kein zweites Shazam dazu.
Okay. Auch kann man auch sagen, also wenn es Oppenheimer 2 käme, würdest du nicht gucken.
Ich versuche mir gerade allein, was wäre, wenn dann in 80 Jahren die Rechte an Oppenheimer auslaufen und dann Oppenheimer 2 der Horrorfilm.
Man weiß es nicht. Mal gucken, ja. Was er als nächstes übrigens macht. Er hatte gesagt, er würde gerne Horror machen eines Tages.
Ich bin ja, also ich habe ja, wir lernen uns ja hier gerade erst kennen.
Aha.
Ich habe...
Das ist auch immer so intensiv, ne? Man sitzt dann so 60, 90 Minuten ja. Und muss miteinander, darf...
Ich finde es schön.
Muss da.
Nö.
Ja, nö.
Also ist
ja.
Nicht immer, aber jetzt mit dir finde ich es sehr angenehm.
Okay, ach, sonst nicht so schön?
Na, manchmal hat man auch schwierigere Themen. Also das ist ja ein schönes Thema.
Ich wusste nicht, worum es gehen wird. Du stellst dir eine Frage nach der anderen. Ich bin da und dann reden wir auf einmal über Energieverwendung, um interstellare Reisen zu anderen...
Aber das ist doch das Schöne am Podcast, dass man das machen kann.
Ja, ne?
Oder?
Weiß ich nicht.
Ich möchte jetzt zum Abschluss dir noch sagen, ich habe auch, also ich gucke...
Dafür, dass das so schön ist, wird es jetzt aber zum Abschluss kommen, muss ja, man
wir sind
auch fast
auf, wir sind, weil Michael Menzel, den ja die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen,
ja.
Wartet.
Ist er schon hier?
Der müsste hier sein.
Micha, bist du da?
Warte, es fahren jetzt los. Hufeland 20, da sind wir verabredet. Um
18. Ach so, wir treffen uns an einem Ort?
Ja.
Okay, laufen wir dahin oder fahren wir dahin?
Das ist hier um die Ecke, also wir sind gleich da.
Fahren wir nicht mit deinem Bentley?
Ja. Ich möchte jetzt abschließend dir noch sagen, dass ich glaube, ich will mit dir
nochmal... Warum hast du diesen Fuck You Greta-Aufkleber auf deinem Bentley?
Ist das eklig. Vielleicht machen wir dazu mal nochmal eine Sonderfolge, weil ich habe tatsächlich ein Genre, das ich obsessiv gucke.
Horror.
Und und zwar aber eine ganz spezielle Zeit, die Ende der 70er bis Mitte der 90er.
Warum? Wie kommt das?
Practical Effects.
Ja.
Ich liebe handgemachte Spezialeffekte.
Da gibt es ja gerade aus Asien auch richtig gute Sachen. Hattest du, wie heißt denn der? Oh, der Pandemiefilm. Sadness?
Oh, den habe ich mich nicht getraut.
Sadness. Der, guck doch mal den.
Der soll so, also ich habe eine große Schwierigkeit mit gruseligen Horrorfilmen.
Nö.
Okay. Aber der ist
auch eklig.
Der ist super eklig, soll der sein.
Naja.
Ich habe so einen Vorgucker.
Das heißt, du meinst auch so diese typische, so klassische Werwolf-Verwandlungsszene und so.
Ich glaube, The Thing ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ja, ja. Das ist so für mich einer der besten Horrorfilme, die je gemacht wurden.
Mhm.
Da bin ich, glaube ich, nicht allein. Das ist jetzt keine ausgesprochene besondere Haltung.
Hast du den zu früh geguckt für dein Alter?
Nee, ich habe sehr spät erst mit Horrorfilmen angeguckt, weil ich liebevolle und sorgende Eltern hatten, die mir Horrorfilme immer verboten haben. Und der erste Horrorfilm, den ich gucken durfte, war Poltergeist. Und den habe ich definitiv zu früh geguckt. Weil meine Eltern dachten, das ist ja ein Spaßfilm.
Ja.
Und der Film ist ja ultra gruselig. Ultra.
Ist auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Horror hat immer... Das ist ja wie eine Achterbahn im Kino, ne? Die Idee hinter Horror ist ja letztendlich, uns in so unangenehme Situationen zu bringen, vor denen wir, die wir im Alltag ja nicht erleben. Und dementsprechend gucke ich auch sehr gerne, aber es ist so oft Müll dabei. Es
ist ganz viel Müll.
Und da merkt man auch, wie sehr man abstumpfen kann. Also Horror, je mehr ich zumindest schaue, umso abgestumpfter werde ich und grusel mich dann auch über ganz viele Sachen gar nichts mehr. Aber 70er bis 90er habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand sagt, das ist es jetzt. Das ist das Ding.
Also da so Pumpkinhead, also da gibt es ganz tolle... Also einfach wahnsinnig tolle Filme.
Und wo ist jetzt der Abschluss?
Der Abschluss ist, dass wir den Hörern und den Hörerinnen versprechen, dass wir beide mal 70er bis 90er
Alle
Horrorfilme. Wir besprechen alle Filme, die wir je gesehen haben und was wir davon halten und machen eine Top-Liste. Ich liebe ja Podcasts, im Übrigen, wo Listen angefertigt werden.
Ja.
Es gibt einen Prenzlauer Berg-Podcast, den die Hörerinnen dieses Podcast kennen. Läuft schon, heißt er. Das sind 4 Freunde, die seit 12 Jahren sich alle 2 Wochen treffen.
Und dann ist das Buch entstanden, Ein wenig Leben. Weil es 4 Freunde sind, also
Entschuldigung. Ich finde es ganz toll. Es ist ein ganz toller Bogen, den du gezogen hast. Glücklicherweise leben alle von diesen 4 Freunden okay. noch.
Jetzt hast du das Buch gespoilert?
Nee, das steht da hinten drauf.
Na, das, so weit war ich noch nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank. Robert, vielen Dank.
Was, jetzt ist Schluss?
Jetzt ist Schluss.
Okay, tschüss, macht's gut.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.